So, und dann stelle ich mal so in die Mitte, damit ich euch auch angucke.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemische Organisationsentwicklung. Wir sind heute zu dritt, Thomas Drüin, Tobias van Beber und meiner einer Holger Schlichting. Und der Tobias legt jetzt mal los, damit ihr ganz schnell erfahrt, was wir eigentlich für einen Gast heute haben und was wir heute so treiben wollen.
Ja, hallo zusammen. Ich bin Tobias van Beber, erste Mal hier im Anti-Intuitiv-Podcast bei Praxisfeld und seit kurzem als Seniorberater an Bord. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir heute als Gast Thomas Drüin begrüßen dürfen. Thomas, ich versuche mal zusammenzufassen, was dich beruflich ausmacht und würde mich freuen, wenn du vielleicht anschließend noch Ergänzung vornimmst, denn das ist eine ganz schöne Latte an Themen und Rollen und Funktionen, die du ausfüllst. Ich versuche es dennoch mal. Also du bist Universitätsprofessor, unter anderem für die Themen Alters- und Generationensoziologie, Vermögenspsychologie, Gesundheitsmanagement, Familienunternehmen. Über diesen Link haben wir uns ja auch kennengelernt, da du auch meine Promotion an der Universität Witten-Herdecke zu systemischen Aufstellungen mitbetreust und besonders spannend für heute auch für Zukunftspsychologie. Du bist Gründer und Leiter des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement an der Sigmund Freud Universität in Wien und du bist Präsident und CEO der Optadata Zukunftsstiftung. Ja, und in diesem Zusammenhang bist du eben auch ein anerkannter Wissenschaftler und gefragter Redner und Autor und wir freuen uns ganz besonders, dich heute hier begrüßen zu dürfen.
Das ganz meinerseits, lieber Tobias, lieber Holger, ich bin ganz gespannt und gerne dabei, weil ich weiß, dass das wichtig ist für Menschen und Organisationen.
Genau, warum haben wir dich eingeladen? Warum steigen wir so ein? Warum lädt eine systemische Organisationsberatung oder ein Podcast für systemische Organisationsberatung einen Zukunftsforscher ein, einen Zukunftspsychologen? Der Grund ist eigentlich ganz einfach. Systemische Beratung schaut ja einerseits immer auf Kontexte, also versucht wirklich das Bild größer zu ziehen und nicht nur auf die Dinge zu schauen, die direkt vor der eigenen Nase sind. Und Zukunftsblick heißt ja auch, einen strategischen Blick einzunehmen, also ein bisschen größere Flughöhe einzunehmen. Und alles, was wir in Veränderungsprozessen machen, ist ja einerseits zu schauen auf die Dinge, die vielleicht nicht ganz so gut gelingen, die man verändern will, wo man sich anpassen will. Aber dafür braucht man ja auch ein Zielbild und dafür braucht man eben auch ein Zukunftsbild. Und wir beschäftigen uns mit den mentalen Modellen von Zukünften, von Organisationen und von Organisationsmitgliedern. Also ich glaube, es ist ein großer Unterschied, welches Bild der Zukunft man hat. Das wirkt sich auf das Handeln von heute aus. Und wir sind in unseren Entscheidungen ja immer in große gesellschaftliche und technologische Trends eingebettet. Ich sage jetzt mal das K-Wort nicht, aber letztendlich sind ja genau solche technologischen Entwicklungen auch ein großer Treiber für alles, was unsere Kunden auch bewegt, was unsere Kunden beschäftigt. Und von daher ist das, glaube ich, hochspannend, wenn wir jetzt mal in so ein Gespräch übergehen und sagen, was ist denn da Stand der Forschung, was ist so Stand der Entwicklung?
Genau, also wir erleben eben in unserer täglichen Arbeit, dass die Einschätzung der Zukunft von Organisationen einerseits große Herausforderungen mit sich bringt und dass das Thema Zukunft auch gerne etwas länger ignoriert werden kann. Von Organisation zu Organisation und Unternehmen zu Unternehmen sehr unterschiedlich. Und uns würde eben in dem Zusammenhang total interessieren, Thomas, wie du als Zukunftsforscher auf solche Phänomene schaust.
Ja, ihr habt das Gott sei Dank, das Feld ja schon etwas bereitet. Dennoch würde ich gerne noch zwei Dinge hinzufügen aus meiner Biografie, weil ich habe mehrere Zukünfte kennengelernt. Deshalb rede ich auch immer von Zukünften, weil Zukunft für 8 Milliarden ist schlicht Schwachsinn. Ja, da sind 8 Milliarden Zukünfte. Ich beschäftige mich seit Ende meines Studiums, was eigentlich ja immer noch nicht beendet ist, aber mit Generationen, das ist mein Hauptfeld, das ist schon 40 Jahre jetzt, weiß nicht, 30, Generationsforschung, das andere Hauptfeld sind Vermögende, Hochvermögende, Multimillionäre und Milliardäre. So bin ich eigentlich zum Zukunftsthema gekommen, weil die aufgrund ihres investiven Verhaltens auch in Wissenschaft und in neue Geschäftsmodelle einfach näher an der Zukunft dran sind und sie meistens mitgestalten. Heute sind diejenigen, die sich mit Zukunft beschäftigen, ich muss das böse Wort jetzt doch sagen, auch wenn es für mich in Hoffnung symbolisiert, nämlich KI, sind die absolut erfolgreichsten und reichsten Menschen auf dem Planeten zu 85% KI-Leute. Ja, das zeigt schon mal, aus welcher Richtung die Zukunft kommt. Ja, und da brauchen wir nicht lange drüber reden. Über Zukunft wird viel diskutiert, weil das meinungsorientiert ist, glaubensorientiert, regional orientiert, Zukunft in Gazastreifen, dann meine ich jetzt natürlich nicht blasphemisch oder irgendwie lächerlich, sieht anders aus als auf der Bahnhofstraße in Zürich. Ja, das ist einfach knallharte Fakten. Also worüber reden wir? Die Zukunft selber als das, was auf uns zukommt, die ist meiner Ansicht nach Jahre, wenn nicht Jahrzehnte vorher bekannt. Und die Menschheit ignoriert das in einer peinlichen Weise, weil die Opfer natürlich immer diejenigen sind, die sozial nicht flexibel sind. Das heißt, die Ärmsten werden erschlagen, ja, mit der Ignoranz von Möglichkeiten, die man im Vorfeld hätte. Ich gebe ein Beispiel, der demografische Wandel. Das heißt, die Demografie als Wissenschaft, wir wissen heute genau, wer in 50 Jahren lebt. Ja, plus minus unter 2%. Also sehr treffsicher und mit quantenmechanischen Möglichkeiten noch genauer. Das wussten wir aber auch vor 70 Jahren. Also wir wussten vor 70, 60 Jahren, dass die Babyboomer in Rente gehen. Und wir wussten, dass es 19 Millionen oder 18 Millionen Menschen sind. Wir wussten, dass da Arbeitsplätze wegfallen. Wir wussten, in welchen Bereichen das signifikant sein wird und so weiter. Ja, also wir haben ein profundes Wissen über die Situation, die jetzt eingetreten ist. Und die Maßnahmen, um das zu gestalten, sind von politischer, institutioneller, unternehmerischer Seite aberwitzig verspätet. Ja, also da haben wir schon die menschliche Tendenz, das gilt ja auch fürs Individuum, wir warten einfach zu lange, ehe wir uns verändern. Wir lassen uns verändern und meistens von negativen Geschehnissen. Wir kennen so viele Leute, die dauernd, fast alle, darüber nachdenken, was sie für ihre Gesundheit tun können. Die wollen abnehmen, die wollen zunehmen, die wollen sich gesund ernähren. Der wirkliche Move kommt erst dann, wenn sie hören, sie haben Krebs oder eine Krankheit oder irgendetwas. In dem Moment, wo man vor die Wand gefahren ist, beginnt eigentlich der Mensch, sein Talent zu nutzen. Ja, vorher, weiß ich nicht, schlummert er so, je nach Berufsfeld, vor sich hin. Also ich finde es mittlerweile ärgerlich, wie die Menschheit Probleme erzeugt und sie dann Jahre diskutiert und nicht mehr löst. Ja, weil lösen bedeutet natürlich immer Realitätsbezug, Fakten schaffen. Und damit schaffe ich natürlich in kommunikativen Systemen auch unglaubliche Ablehnung. Und davor haben scheinbar alle Angst, die Politiker als Erste. Ja, bis auf vielleicht den Amerikaner gerade, der da doch wenig Wert drauf legt. Kann er ja auch, weil er genug Wähler noch hat. Ja. Also wir sind ja eigentlich jetzt mitten im Thema.
Genau, wir sind mitten im Thema, das gerade auch mit Blick auf, also wenn wir gucken ja in der Regel aus Organisationsperspektive, obwohl mich persönlich natürlich auch sehr stark so die Frage von gesellschaftlichen Systemen interessiert. Und was du gerade schilderst, ist ja die Latenz, die Beharrungskraft von Gesellschaften, die sich im Prinzip gegenseitig blockieren. Immer wenn einer den Kopf ein bisschen zu weit rausstreckt und vielleicht auch die Interessen potenziell von anderen verletzt, wird er direkt wieder zurückgezogen in das, was irgendwie gerade aktuell irgendwie einigermaßen so der Konsens ist. Und Ein Einzelner kann nicht entscheiden, dass sich Dinge ändern, außer vielleicht der chinesische Staatschef. Der kann dann sagen, wir machen jetzt eine Solarstrategie und die machen wir konsequent über Jahrzehnte, weil ich bin hier auch über Jahrzehnte der Chef. Und dann kann man sozusagen Zukunft gestalten über die Entscheidungen an der Spitze. Und in Gesellschaften haben wir es mit einer Hierarchie zu tun. So, das wäre unser Blick. Und in dieser Hierarchie gibt es irgendwie keinen, der wirklich das Sagen hat. Und von daher kommt man da irgendwie nicht so recht weiter. In Organisationen gibt es ja hoffentlich eine Systemspitze, die das entscheidet. Und trotzdem gibt es das manchmal nicht. Und deswegen die Frage an den Psychologen. Habt ihr über die Jahre, über eure Forschung Kniffs und Tricks entwickelt, wie man, ich sag mal, Entscheider so aktiviert, dass sie sich wegbewegen vom Status quo und stärker auf den Blick auf die Zukunft, ja, ich sag mal, in den Blick nehmen? Gibt es da Erkenntnisse, wo ihr sagt, naja, darüber schaffen wir ein Bewusstsein oder schaffen wir ein Zukunftsbewusstsein? Ist das nicht ein Begriff von euch? So ein Zukunftsblick?
Ja, ich glaube nur, das ist auch nicht aus unserer Forschung eindeutig, dass die individuelle Zukunftsgestaltung natürlich viel größer ist als die kollektive. Ja? Und das wird absolut nicht wahrgenommen, ja? Weil jeder ist seines Glückes Schmied. Ja? Also wenn ich jetzt einen Unfall habe, höhere Gewalt ist was anderes. Ja? Aber dennoch, ich kenne sehr viele junge Afrikaner, die mit dem Mobiltelefon ihr Leben verändert haben, weil sie es wollten. Ja? Da, wo jetzt Schicksal zuschlägt, können wir nicht drüber reden, weil das ist nicht in dem Sinne gestalterisch planbar. Ja. Aber der Herr Li Ping, der ist auch endlich. Ja. Und wir haben ja gerade zum ersten Mal eine außerpolitische, institutionelle Weltgestaltung und Zukunftsgestaltung. Das sind Leute, die kennt man alle, nicht persönlich, also ich kenne ein paar, die gerade auch den Herrn Li Ping vor sich her treiben. Und auch den Herrn Trump und andere. Also in diesem Zusammenhang, was Organisation angeht, hat sich die Politik als allein gestaltendes Element für mich verabschiedet. Die macht andere Dinge, da kommen wir vielleicht später noch drauf. Wir haben heute Zukunftsgestaltung eigentlich immer schon, nur die Prozesse haben sich extrem verkürzt, über Technologie. Technologie gestaltet Zukunft. Die Zukunft, in der wir drei jetzt reden, ist eine seit 1950er Jahren vorbereitete Digitalisierung, KI-orientierte. Man muss natürlich unbedingt auch mal darüber reden, was ist KI? Ja, jeder redet von KI und da werden Dinge subsumiert, die gar nichts damit zu tun haben. Also es gibt Möglichkeiten, sozusagen durch Technologie Prozesse so zu beschleunigen, dass sie neuronal nicht nachvollziehbar sind. Ja, das ist mal was Wichtiges, weil der Mensch in eine Abhängigkeit geraten ist. Ja. Bei ChatGPT versteht es jeder, ob der nur noch Fehler macht, ob der halluziniert. Die meisten Menschen, die ich kenne, halluzinieren auch. Also dieses Wunder, dass ChatGPT lügt oder etwas, ist genau wie der Mensch. Als wenn jetzt da eine abartige Technologie aufgekommen ist und die hehre Menschheit, die nicht lügt, nichts Böses tut, ja, das sind also, ich glaube, wir sind in der Situation, wo wir aufräumen müssen. Aufräumen mit jahrhundertealten Idealen, Thesen etc. Und da das nicht der Fall ist, wir aber technisch getrieben in einer immer schnelleren Umlaufbahn sind, können wir dem gar nicht ausweichen. Und da kann ich sagen, ich komme ja aus der Freud-Universität, also nicht die Freude-Universität, sondern Sigmund-Freud-Universität. Und wir sehen seit 20 Jahren eine absolut steigende Kurve psychischer Beeinträchtigung. Extrem. Da braucht man aber mich nicht, da braucht man nur mit der AOK zu sprechen, die genau diese Kurve nachvollziehbar kann, jede Krankenkasse, ja, sieht. So. Was aber gleichzeitig weniger wissen, dass der Gegenstand des Entzürntseins, der Verzweiflung, der Depression immer geringfügiger wird. Fachleute reden sogar von Bagatellisierung. Also hier fliegen Leute viel früher psychisch aus der Kurve, sind viel aggressiver als früher, auch zum Beispiel rational im Autoverkehr. Ja. Wir erleben ja heute da Dinge, wo Leute anhalten, aussteigen. Ja. Also ich will jetzt nicht von Schießen, was auch passiert. Das ist ja unglaublich.
Und wenn ich jetzt als, jetzt ist ja genau so dieser Punkt, dass sozusagen diese Beschleunigung, auch diese Belastung zunimmt. Jetzt bin ich ja Unternehmer, ich habe zwar nur 14 Mitarbeiter, aber ich habe ja ein Unternehmen und jetzt will ich mich auf die Zukunft ausrichten. Jetzt komme ich mit dir ins Gespräch und sag, worauf muss ich achten? Wie gehst du vor, wenn du mich jetzt berätst und ich mich frage, oh Mann, ich bin zwar eine Organisationsberatung, aber ich bin ja nicht eine IT-Beratung. Was muss ich denn jetzt mit KI eigentlich berücksichtigen? Wo muss ich mich denn jetzt eigentlich drauf konzentrieren? Was wären so Suchfelder, mit denen, wo du mit mir gemeinsam meine Organisation durchgehen würdest? Was wäre denn für mich eine gute Art, mich auf die Zukunft stärker einzustellen?
Indem jeden dieser 14 Mitarbeiter wenigstens mal interviewe, ja, 50 Minuten oder Mitarbeiter, das geht auch mittlerweile natürlich digital, um die persönliche Zukunft mal abzufragen. Ja, aber sonst reden wir ja nur über irgendwelche Vermutungen oder irgendein Chef oder Chefin hat irgendeine Idee. Das hat ja mit der Realität der anderen nichts zu tun. Ja? Mhm. Und das ist ja schon mal das Wichtigste. Auch bei Organisationen muss man sich die Organisationsteilnehmenden anschauen. Das haben wir gemacht. Insgesamt haben wir nennen das Zukunftsnavigation, um die Frage konkret zu beantworten. Also bei 14 Mitarbeitern ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben es aber auch schon bei 1.000 oder 2.000 gemacht. Es gibt ein persönliches Interview und dann stellen wir Fragen. Und all diese Fragen beginnen nämlich in der Zukunft, in 10 Jahren. Uns interessiert überhaupt nicht, welche subjektive und persönliche emotionale Drucksituation gerade da ist. Weil die sind zutiefst geprägt von Subjektivität. Die kann man nicht verallgemeinern, da kommt man nicht raus. Da kommt man auch schnell in psychotherapeutische Zusammenhänge etc. Aber wir haben das entwickelt. Der erste große bekannt gewordene Einsatz dieser Technologie ist die Studie von 2018 über die Veränderungsfähigkeit der Deutschen im Auftrag auch der Hochoffiziellen sozusagen. Mhm. Und da haben wir auch festgestellt, auch damals so gemacht, dass die Deutschen aufgrund ihrer Geschichte der letzten 60, 70 Jahre 3 Maximalparameter haben, die für die Konstitution unserer Gesellschaft und der Individuen von herausragender Bedeutung sind. Einmal Vorhersehbarkeit, einmal Planung und Sicherheit. Ganz klar psychisch, emotional nachvollziehbar nach dem Krieg, nach all dem, was passiert ist und so weiter und so fort. So, diese 3 Parameter als DNA der deutschen Kultur sind natürlich im Zeitalter der künstlichen Intelligenz geradezu Hemmschuhe. Ja, es gibt keine Sicherheit, es gibt keine Planbarkeit und es gibt kaum noch Vorhersehbarkeit, obwohl die KI Vorhersehbarkeit herstellt. Ja, praktisch seriell.
Oder suggeriert. Oder suggeriert. Ja.
Ja, das ist eine negative Ansicht. Das liegt ja an jedem selber, ob man sich der Suggestion da anheimstellt oder nicht. Ja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Der Mensch, es gibt keine Institution, die mehr suggeriert als der Mensch. Ja? Es ist, die Suggestion ist wahrscheinlich die Hauptbeschäftigung, auch in Organisationen. Weil da gibt es Marketingabteilungen, Kommunikationsabteilungen, die auch versuchen, irgendetwas nach außen zu suggerieren, was mit dem Produkt zu tun hat, mit den Inhabern, mit wem auch immer. Aber um deine Frage weiter zu beantworten, dann hätte ich mit den 14 Leuten gesprochen und dann haben wir nachher doch eine sehr deutliche Klarheit, in welchen Zukünften diese Menschen eigentlich leben wollen. Dazu muss ich sagen, bei den fast 50.000 Interviews oder mehr mittlerweile, die wir gemacht haben, sind 70% leben nicht das Leben, was sie leben wollen. Ja, sondern das hat sich so ergeben, das ist so und so weiter und so fort. Aber es sind alles natürlich weite Felder.
Und hat das einen Fokus auf das Private oder auch einen Fokus auf, wie sich das Umfeld der Organisation in 10 Jahren darstellen wird? Also würde das jetzt bei dir sozusagen dann über verschiedene Foki laufen oder?
Wir trennen nicht zwischen Privatsphäre und unternehmerisch. Ja, weil das schwimmt ja immer mehr zusammen, sowieso, ja, weil die meisten haben ihr Wissen über Digitalisierung, künstliche Intelligenz ja aus ihrem Privatleben und tragen das mit in den Beruf und dann beginnt so ein Wechselwirken. Nur bei jüngeren Leuten ist ja ganz anders. Ja, die sind ja KI-Spezialisten mit 6, 7, 8 Jahren oder ja, weil sie es ohne Schule gelernt haben, sondern nur durch praktische, teilweise auch ahnungslose Verwendung. Aber deren kulturelle Angst der Bedenkenträgerei, die wir in Deutschland ja sozusagen perfekt entwickelt haben, ja, die haben die ganz automatisch weniger. Also insofern gucken wir immer auf Beruf und Privatsphäre. Ja,
Okay,
das ist
okay.
gar nicht mehr
Ja.
voneinander zu trennen.
Und jetzt ist das Zukunftsbild gemacht. Also ihr habt jetzt 14 oder mich habt ihr auch interviewt. Also du hast 15 Interviews von verschiedenen Zukünften in 10 Jahren. So, und das ist eine Mischung aus Vorstellungen, ja, ne, irgendwie aus Ängsten, aber auch aus Hoffnungen. Und wie
Das
geht
ist
es
gut,
dann
dass du das
weiter?
sagst. Das ist gut, dass du das sagst. Uns interessieren Ängste und diese Dinge wenig. Ja, wir motivieren mit diesen Zukunftsinterviews rein dazu, maximal zu imaginieren. Ja, weil die Angst ist ja sozusagen nur Selbstregulation und schränkt die Möglichkeiten extrem ein, ja, die man überhaupt hat. Das heißt, wir bekommen dann Zukunftsradius und ein Narrativ von Leuten und dann haben die sich geäußert, wie sie sich die berufliche weiter, auch wie sie sich da in der Firma oder so weitersehen oder auch gar nicht oder sich selbstständig machen wollen, wie sie mit ihrer Gesundheit umgehen, ja, was passiert, wenn sie dann doch mal eine schwere Erkrankung haben, was passiert. Also die haben ihre Zukunft ausgeleuchtet,
Ja,
ja.
okay.
Und das aber rein imaginativ. Wir treiben sie an, imaginativ zu sein. Ja, weil nur dann man auch ein Zukunftsbild kommt. Und vor allen Dingen natürlich, ich komme von der Sigmund Freud Universität. Wir haben gesehen, dass wir markant und nachprüfbar ins Unbewusste einsteigen können. Ja. Und das Unbewusste macht nun mal 95% unseres Bewusstseins aus und nicht das Bewusste. Ja. Das Bewusste ist sozusagen das, was Freud nannte, Herr im Haus sein, ja, also Herrin im Haus sein, ja, sich zu vergegenwärtigen. Aber das ist ja nur ein Element von verschiedenen Ich-Möglichkeiten, die wir eigentlich haben, ja. Und insofern hast du dann Unterlagen vor dir, auch über dich selber, ja, die in Verbindung mit dem, was der Unternehmer oder die Unternehmerin plant oder die Firma oder der Konzern, natürlich einen neuen Zugriff erlaubt.
Jetzt habe ich ja viel Material, 12 bis 14, vielleicht 15 Stunden, je nachdem, wie lange die Interviews gingen. Bereitet ihr das dann auf? Habt ihr dann eine
Wir
bestimmte
bereiten das auf,
Art, das zu
es wäre nicht, sonst
clustern?
nicht nutzbar.
Ja.
Ja.
Wie geht das
Also wir
dann
bereiten
weiter?
das so auf, dass wir die groben Ergebnisse vorstellen, damit man mal einen Punkt bekommt und dann, dass der Unternehmer oder die Unternehmung oder die Privatperson, hat es auch schon gegeben, ja, dann auswählt, was jetzt, weil wir sind ja Wissenschaftler, wir wollen jetzt, wir haben daraus kein unternehmerisches Geschäftsmodell gemacht. Ja, deshalb haben wir auch begonnen in den Gesundheitsfachberufen. Also wir haben uns ganz besonders auf die Gesundheitsfachberufe konzentriert, weil wir da auch einen humanitären Ansatz sahen. Auch so eine Berufsgattung, die von herausragender Bedeutung systemrelevant ist, aber in der Reputation der Gesellschaft und auch in der Verantwortungswahrnehmung durch Politik eigentlich immer am Ende der Fahnenstange auftaucht. Und so nähern wir uns und dann steigt aber der Unternehmer oder wer auch immer, dann kommen viele Fragen auf, ja, je nachdem auch wie groß es ist, ja. Ist dieses Management, ist das eigentlich zukunftsfähig? Ja? Wollen die zukunftsfähig sein? Man sieht auch sehr deutlich, wo Talente sind, wo Ängste sind. Also das ist schon, wie soll ich sagen, relativ präzise, aber man sieht vor allen Dingen eins. Gibt es eine Souveränität oder gibt es eine Kompetenz im Umgang mit Unvorhersehbarem?
Ja, das ist für uns ein
Das,
ganz
was
wichtiges
jetzt gerade
Stichwort,
ja.
richtig. Diese, ja, Fähigkeit, mit Mehrdeutigkeit, mit Unsicherheit umzugehen. Ich würde einen Spiegel bekommen dessen, ist meine Organisation da, ich sag mal, ganz gut unterwegs oder eher mehrheitlich in einem defensiven Modus, und dann mit der Fragestellung, was könnte ich dann tun, um aus so einem defensiven Modus vielleicht herauszukommen. Das wäre jetzt eine Assoziation, die ich habe. Wäre das richtig? Wäre das so richtig gedacht? Ja,
sehr gut und richtig gedacht, ja. Eine Assoziation, aber du ahnst oder wir ahnen, daraus gibt es natürlich unendlich viele Assoziationen. Ja. Eine Assoziation, die im Rahmen dessen, was du gerade gesagt hast, auch schon öfter auftaucht, ist, wir haben einen ganz falschen Suchmodus in Richtung neue Mitarbeiter. Ja. Wir müssen für unseren, sage ich mal, kommunikationsintensiven Job, ja, oder ich sage mal ein anderes Beispiel, Banker, ja, die aber viel mit Kunden zu tun haben. Wir müssen gar nicht mehr Banker suchen, sondern Kommunikationsspezialistinnen und Spezialisten oder Menschen, die gar kein Examen haben, ja, aber die es lieben, auf Leute einzugehen, die ein hohes Maß an Empathie haben und so weiter. Ja. Dadurch ergeben sich, also ich will nicht von der Sachlogik reden, ja, aber es ergeben sich interessante Erkenntnisse, die aufgrund der Mischung sonst nicht auftauchen würden, weil gar nicht danach gefragt wurde.
Das ist für uns natürlich perfekt, weil wir davon leben, uns mit Kommunikation zu beschäftigen, Menschen zu befähigen, präziser, vielleicht auch passender zu kommunizieren, während ja gleichzeitig bestimmte Fachlichkeiten an die Maschinen verlagert werden. Nicht? Also das, was bleibt, ist die Fähigkeit der Empathie, auf andere Menschen einzugehen, empathisch zu kommunizieren. Also so interpretiere ich das jetzt mal. Nicht? Also eigentlich lieferst du uns ja eine Steilvorlage, unser Geschäftsmodell weiter auszubauen in diese Richtung, sage ich jetzt mal.
Auf jeden Fall.
Das sind die Kompetenzen der Zukunft.
Ja, und natürlich gibt es da die Kompetenz der Zukunft, ist eine zutiefst humane, mit all den Dingen, die empathiebedingt sind, was eine Maschine nicht kann. Dabei haben wir natürlich auch Tests gemacht, international, in Japan, in China, in Island, wo wir natürlich im Psychologischen gesehen haben, da sitze ich jetzt vor einem Bildschirm, ja, und während wir hier miteinander reden, oder wir drei, werden wir analysiert durch eine KI. Und da kommen Dinge raus, die wir mit unserer Empathie nicht entdecken können. Vielleicht kommen wir zu ähnlichen Ergebnissen, aber das halte ich immer für sehr problematisch. Aber die KI kann natürlich Augenaufschlag messen, kann jede Zuckung im Gesicht sehen, kann Verbindungen zum Gehirn herstellen und so weiter. Das sind Erkenntnisse. Das sind Erkenntnisse, die uns oftmals nicht gefallen, auch Wissenschaftler nicht, ja, weil sie ganz anders sind, als wir in den letzten Jahrhunderten an Dinge herangekommen sind. Aber ich habe auch in Bezug auf mich selbst viele Dinge da zur Kenntnis nehmen müssen, die schier irrsinnig sind.
Ich wollte gerade sagen, da läuft es mir ja kalt den Rücken runter, weil du natürlich vollkommen recht hast. Ich weiß ja, wie schwer es ist, Mikromimik zum Beispiel zu erkennen. Also das wahrzunehmen, diesen Bruchteil einer Sekunde, wo jemand vielleicht ablehnend die Oberlippe hochzieht oder ähnliche Sachen, das kann aber tatsächlich die KI jetzt besser analysieren als ein mittelmäßig trainierter Mensch, der solche Sachen vielleicht mal geschult hat trainiert hat, aber das nicht so souverän kann wie ein Bilderkennungsprogramm. Also das ist nicht so verlockend, aber das ist nicht das, was man gerne hört, wie du schon sagst.
Ja, das ist generationsbedingt. Ja. Ich kenne junge Leute, die es toll finden.
Ja.
Und es wird in 100 Jahren eine völlige Normalität sein. Ja. Wie vor 100 Jahren Dinge eine Normalität sind, wo wir heute sagen, das kann ja gar nicht wahr sein. Bis hin zum Mobiltelefon. Ja. Was das kann, hätten sich meine Großeltern niemals vorstellen können. Hätte ich es ihnen erzählt, hätten sie mich wahrscheinlich in die geschlossene Abteilung gebracht. Das heißt, das ist ja was ganz Normales, dass sich über einen Lebenszyklus Dinge verändern, die auch neuronal und psychisch dann nicht mehr zugänglich sind. Da wir das aber in unserem Leben erleben und jetzt an die Grenze unserer Fassbarkeit kommen, ja, gibt es viele, viele Probleme. Das ist gar keine Frage. Wir haben zum Beispiel auch festgestellt in meiner anderen Forschung, also bei sehr, sehr reichen, ich war ja auch Professor in Wittenherdenberg, Tobias, Wittenherdecke. Da haben wir viel mit Familienunternehmern zu tun gehabt. Und da sieht man sehr deutlich, dass wer erfolgreich im Leben ist, wer vieles geleistet hat, für den ist diese Umstellung jetzt auf anonymen Realismus, auf künstliche Intelligenz, auf unabsehbare Rendite bei Investitionen schier unerträglich. Das heißt, wir haben heute auch in Deutschland, ich rede jetzt nur über Deutschland, eine Klientel von Hocherfolgreichen, die die Zukunft absolut ausbremsen.
Ja.
Das ist volkswirtschaftlich gar nicht lustig. Aber über die Generationen wächst sich das aus. Ja, da bin ich sicher. Also wenn ich jetzt meinen Sohn sehe mit 18, ich habe lange gebraucht, um zu akzeptieren, dass der antizyklisch viele Dinge einfach besser kann als ich, obwohl ich da professoral arrogant meinte, es sei andersrum.
Ja, ich ziehe da draus, dass wir Menschen jetzt und jetzt gerade aktuell alle Beteiligten sich neu positionieren müssen zwischen den neuen Fähigkeiten der KI, der Maschinen, der Computer und dem, was wir vielleicht als unseren Kern bisher betrachtet haben oder als den Kern, den wir bewahren wollen. Das, was du eben meintest, Empathiefähigkeit, vielleicht auch eine Intuition. Also wir fragen uns ja ständig, wo werden wir gerade links und rechts überholt? Wo müssen wir uns da tatsächlich auch anpassen oder wo sind wir ja weiterhin gefragt? Also all solche Gedanken gehen ja den Leuten durch den Kopf und die einen arbeiten ganz unbefangen mit den neuen Möglichkeiten und sagen, naja, wenn die KI die Mikromimik meines Gegenübers besser analysieren kann und mir sagen kann, ah ja, der ist ja eigentlich gerade ablehnend, obwohl seine Worte völlig positiv klingen, dann nutze ich das eben als Hilfsmittel, fertig. Also man kann das ja ganz unbefangen und pragmatisch angehen oder man gerät in so eine Bewertung, wo man eigentlich ständig nur in Sack und Asche gehen kann und sagen kann, wofür bin ich eigentlich noch gut? Und das ist ja genau diese Orientierungsphase, in der wir uns befinden.
Und sensationell, wie du das formuliert hast, das war ja auch philosophisch. Ich glaube, das ist genau die Herausforderung, in der wir gerade stehen, seit, weiß ich nicht, 10 Jahren und wahrscheinlich noch weitere 10 Jahre, ehe sich wieder irgendeine Klarheit herausgebildet hat. In der Zeit, in der wir sind, vor dem Hintergrund des von dir Formulierten, ist natürlich alles in Unruhe. Unser Bildungssystem funktioniert nicht mehr flächendeckend, weil die Neuheiten nicht so schnell in Curricula gegossen werden können. Daraufhin kommt dann aber auch ein Typ wie der Thiel, ja, dieser deutsche Milliardär in Amerika, der ja höchst einflussreich ist, und fing schon vor 6, 7 Jahren an, Talenten in der Universität Geld zu geben und sagen, hört auf mit dem Studium, ihr verliert hier nur Zeit, ihr lernt hier eine Scheiße, die braucht kein Mensch.
Ja.
Einige haben es gemacht, sind auch erfolgreiche Unternehmer. Das klang natürlich furchterregend, ja, für eine Kultur- und konservative Gesellschaft, aber im Kern hatte er natürlich recht. Ja. Man kann es nicht akzeptieren, aber das heißt, die Übertragung in neue Bildungsinhalte, da darf ich übrigens voller Stolz sagen, am 20. Dezember kommt ein neues Buch, das heißt Zukunftspädagogik. Da habe ich mich versucht, mit 2 Kolleginnen damit auseinanderzusetzen. Lernen sieht ja ganz anders aus. Ja, und mir wird immer deutlicher, wenn ich die KI als Feind betrachte, dann habe ich verloren.
Ja,
weil dann kann ich
nicht
mehr mein Leben. Ja, wenn ich die KI als Freund betrachte, habe ich auch verloren. Ja. Weil sie ist nur eine Technologie. Ich habe ja auch gern emotional, vielleicht doch, die Leute haben ja viele emotionale Verhältnisse, hatten sie zum Auto jedenfalls. Ja. Aber zum Navigationssystem, das haben wir automatisch adaptiert. Ja. Und früher haben wir gesagt, ja, und wir wissen ja auch neu aus der Neuroforschung, wer Karten lesen kann oder die englischen Taxifahrer, also seit Jahrzehnten bekannt, haben ganz andere Windungen, fantastisch, ja. Aber indem ich diese Windungen habe, wäre ich noch nicht direkt zum Pulitzer-Preisträger. Ja, also wir müssen die Dinge, du hast es wunderbar gesagt, neu ordnen.
Ja, der Umbau unseres Gehirns findet parallel statt. Das müssen wir auch akzeptieren letztendlich, dass sich andere Synapsen bilden, andere werden verkümmern. Ich glaube, dieses Buch werde ich sofort kaufen, weil wir uns ja fragen in unseren Führungskräfteentwicklungsprogrammen, was müssen junge Führungskräfte lernen für die Zukunft? Manches werden sie eh schon können oder besser können als wir, aber vielleicht müssen eben sich Kompetenzen neu nochmal ausrichten und da wirst du ja eine Menge zu sagen haben, oder?
Ein Begriff.
Ja, aber da kann ich. Also, Entschuldigung.
Ein Begriff, der stammt nicht von mir, der stammt von dir, Thomas, der mir da sofort einfällt, ist dieser Präsilienzbegriff, der ja natürlich nicht nur sozusagen dem Privatmenschen, sondern ja auch Organisationen zugutekommen kann. Vielleicht magst du dazu nochmal ein bisschen was sagen und auch inwieweit das sinnvoll und möglich ist, das auch in einem organisationalen Kontext zu kultivieren.
Ja, super, super Frage. Danke. Gute Vorlage. Weil da kann man auch Dinge, über die wir gerade sprachen, Holger, auch daran klar machen. Und zwar diesen Sprung, den wir eigentlich machen müssen. Leider ins kalte Wasser. Ja, und das ist etwas, was der Mensch und das Gehirn, wir alle nicht gerne wollen. Der Körper schüttelt sich ja auch wenn man heute Eisbaden macht, ja, was total sinnvoll ist. Aber das ist ein total humaner Reflex. Das sind wir. Das ist unsere Biologie. Deshalb, wir quatschen uns einen Wolf in der Gesellschaft, auch über soziale Netzwerke. Dabei gibt es einige Tatsachen. Warum? Und die größte Grundlage ist natürlich unser Gehirn. Und wenn ich feiere, und die Deutschen haben es gefeiert in den letzten 20 Jahren, dass wir resilient sind, dann muss man sich fragen, was bedeutet das neuronal? Resilient bedeutet, da ist ein Problem, da ist eine Herausforderung und der begegne ich sozusagen nicht ohnmächtig, sondern mit einer bestimmten Form von Kreativität. Ja. So, das ist ja eigentlich was Tolles. In dem Moment, wo aber sekündlich neue Herausforderungen kommen, ist die Resilienz ein derartiger Bremsfaktor, ja, und auch die Akzeptanz eines Status quo. Ich möchte diesen Idioten Trump nicht akzeptieren, auch wenn er Präsident ist. Ich möchte ihm gegenüber nicht resilient sein, ja, sondern ich kann da gar nichts dran ändern, gar keine Frage. Aber ich könnte mir vorstellen, dass eine EU oder andere oder Demokraten in Amerika, also es ist ja nie was hoffnungslos auf der einen Seite. Auf der anderen Seite muss ich mir auch den Mann angucken, was wir getan haben, weil er hat auch unglaublich viele gute Dinge, gut, in Anführungsstrichen, angestoßen, die absolut richtig sind, die aber nur in seiner totalen Übertriebenheit, Ausdruck verliehen werden konnte. Ich komme aber zurück auf die Resilienz. Ich glaube, Resilienz ist auch ein etwas der Selbstlähmung, ja? Weil man sich von dem Problem leiten lässt und nicht nach neuen Szenarien sucht. Und genau das haben wir dann Präsilienz genannt. Ja? Ich habe das eine Problem, aber ich schaue jetzt nach Möglichkeiten, die nicht nur eine Lösung dafür sind, sondern für eine weiterführende Perspektive. Präsilientes Verhalten heißt eigentlich, selbst nach Lösungen zu suchen und sie auch umzusetzen. Weil egal, was ich tue, wenn ich etwas umsetze, auch wenn es fehlerhaft ist, verändere ich meine Zukunft. Indem ich nur nachdenke, reflektiere, resilient bin, sage ich, lasse mich dadurch nicht umhauen. Ja, ich mache einfach weiter. Ja. Und diese Haltung kommt genau auch aus unserer Kultur. Aber das ist ein weltweit einsetzbares Wort. Also worüber ich rede mit Resilienz, meine ich eine präventive, imaginative und antizipatorische Denkhaltung. Dadurch verändert man sein Leben tatsächlich. Dadurch wird man weder reich noch erfolgreich, aber man hat einen anderen Zugriff und damit auch ein anderes Selbstwertgefühl. Und jetzt kommen wir natürlich dahin. Die meisten Leute heute, auch in Deutschland viele, haben ein mangelndes Selbstwertgefühl, weil sie sich verarscht fühlen. Politisch, institutionell, die Superreichen, und so weiter. Ja. Und das ist, glaube ich, der Ausgangspunkt auch für diese Resilienzschwemme. Ja, wir müssen immer mehr aushalten und jetzt fordert man uns, resilient zu sein. Das ist wirklich banal, ja, weil das überhaupt keine aktive Haltung ist, keine kreative oder proaktive, sondern eigentlich eine sehr passive. Dem gehen wir auf den Leim. Das sollten wir ändern. Du hast eben erfreulicherweise gesagt, das Buch Zukunftspädagogik könnte dich interessieren. Aber eins ist seit 2 Jahren da, aus der Zukunft lernen. Ich glaube, dieser Vorgang, wenn man sich den individuell und konstitutionell und kollektiv, weil das Gute ist, ich darf es jetzt nicht nennen, aber die Frage, die du mir eben gestellt hast, hat mir zu Beginn von Corona ein Unternehmer gestellt, den ich kennengelernt hatte. Und der hat uns dann mit Beginn von Corona eingeladen, diesen Zukunftskompass zu nutzen. Ja, und das haben wir tatsächlich, bis heute machen wir das. Wir reden von 4.000 Mitarbeitenden und so weiter. Da haben wir etwas vollständig verändert durch diese Zukunftsnavigation.
Würdest du sagen, in dem Fall werden die Leute tatsächlich, ja, ich will jetzt, also proaktiver, also fangen sie mehr an zu gestalten, also in dem Moment, wo ich mich ja, stärker mit meiner Zukunft auseinandersetze, das ist ja die eine Ebene und das andere, was du gesagt hast, ist aber eben präsilient zu werden, also stärker in so einen Gestaltungsmodus reinzugehen, sich nicht als Opfer zu fühlen, sondern zu sagen, ich nutze meine Spielräume. Also das ist in letzter Zeit einer meiner Lieblingsbegriffe geworden, Spielraum, weil ich viel zu viel höre, was alles nicht geht. Wie kriege ich das hin? Also was ist sozusagen der wichtigste Aspekt, um jetzt zum Beispiel in der Organisation Menschen diese Spielräume stärker, ja, sie sehen zu lassen oder ihnen Lust zu machen, die auch zu nutzen?
Also den Begriff finde ich in deiner Konnotation großartig, weil das wirklich was bewirken kann. Wir haben verschiedene Spielräume. Wir gehen jetzt immer erstmal vom neuronalen Spielraum aus, ne? Als das grundlegende Spielfeld. Damit ist schon mal interessant, wenn man sich damit beschäftigt. Kann man aufgrund jeden Intelligenzgrades übrigens. Dann gibt es den mentalen Spielraum, das Mindset. Wie kommt mein Mindset zustande? Und logischerweise, wenn ich in Bagdad geboren bin oder in Syrien oder wo und bin jetzt hier oder da, habe ich ein völlig anderes Mindset. Das heißt, ich brauche nicht über Wahrheit zu diskutieren, ja, oder über Ideale, ethische Ideale, weil ich vollständig andere habe. Ja, und wenn mich dann einer zwingt, sozusagen mit dem Übertritt in ein anderes Land auch sozusagen mein kulturelles Mindset zu wechseln, schwierige Dinge, die zwar politisch gefordert werden können, aber mental und neuronal völlig unsinnig sind, also gar nicht umsetzbar sind. Also das Ausleuchten von Spielräumen in mentaler, kultureller, organisatorischer Art ist eine fantastische Übung. Ja. Ich kenne auch, der Tuchel hat mal versucht mit einer Mannschaft, hat er in Interviews dann gesagt, Spielzüge zu verändern. Ja. Und das hat er den Leuten dauernd erklärt. Und es hat, wie so oft, haben es einige kapiert, die anderen aber nicht. Es ging darum, nicht immer bis zur Eckfahne zu laufen und dann zu flanken. Also ganz banal. Ja. Dann hat er, ich hoffe, es war Tuchel, aber es war ein Welttrainer. Ja. Dann hat er so Hütchen vom 16er zur Mittellinie aufgestellt, sodass die Leute da gar nicht mehr hinlaufen konnten. Und dadurch hat sich logischerweise das Spiel völlig verändert. Das hat sich aber dann, das hat sich dann ganz anders mental internalisiert. Und so ein bisschen hat das damals dazu geführt, dass wir zum Zukunftskompass gekommen sind. Ja. Spielt die Dinge durch. Jetzt nehmen wir was ganz Pragmatisches. Da kommt jetzt jemand, der hat noch nicht viel mit KI oder mit, noch nicht mal ChatGPT kennt er. Ja. Jetzt hätten wir früher in unserer Jugend, hätten wir gesagt, okay, lies mal das Buch, lies mal den Artikel oder lies 7 Bücher. Und dann ne, die Theorie, wenn du die Theorie kannst, kommst du schnell in die Praxis. Das ist heute vorbei. Ich brauche kein Buch lesen, da werde ich eher irritiert. Ich mache es selber. Eine halbe Stunde, eine Stunde und plötzlich erlebe ich den Effekt. Und den erlebe ich ja multi-emotional und neuronal. Und alles, was ich lese, davon bleibt wenig im Hirn, es sei denn, man auch bei der Vielfalt, aber alles, was ich tue und öfter tue, prägt mein Gehirn. Also ich kann mein Gehirn in Bezug auf KI nur durch praktische Wahrnehmung umgestalten. Und das funktioniert dann auch. Und ich habe Erfolgserlebnisse, die natürlich nochmal verdichten. Und das muss man natürlich jetzt auch auf gemeinsame Erfahrung. Wir haben es zum Beispiel wirklich mit Hunderten von Pflegekräften gemacht. Krankenhäusern, aber auch zu Zeiten von Corona, ja. Weil alle finden Digitalisierung irgendwie gut, Automatisierung. Alle fänden gut, wenn ich einen Patient behandle und da läuft eine Kamera mit, ja, und nachher ist der Patient behandelt und alle Dinge, die gesagt und getan wurden, stehen in einem Bericht. Und ich muss mich nicht nachher hinsetzen und für 20 Patienten 20 Berichte schreiben. Das geht ja zu Lasten der Menschlichkeit. Das haben alle verstanden. Alle sind der Digitalisierung oder auch der KI gegenüber positiv gestellt. Nur, das zu integrieren in die bisherigen Prozesse ist unfassbar mühsam. Das zu verstehen, was da passiert, ist unfassbar mühsam. Das heißt, die KI scheitert oder Digitalisierungsprozesse an Statuten, an Persönlichkeitsschutz, an tausenden Dingen. Da ist unsere Bürokratie gerade zum größten Resilienzhemmer aller Zeiten geworden, obwohl er Jahrzehnte vorher
ja. Was Jahrzehnte war eure Vorgehensweise? Was war dann eure Vorgehensweise mit den Pflegekräften? Wir arbeiten ja auch im Klinikkontext in der Gesundheitswirtschaft, wo wir genau das, was du da gerade beschreibst, als Hürde erleben. Und ich glaube, dieser handlungsorientierte Ansatz, also stärker ins Tun zu kommen, das ist ja bei Praxisfeld sowieso Teil der DNA. Wir haben vor 33 Jahren angefangen, viel erlebnispädagogische Elemente in unsere Führungskräfteentwicklung, in unsere Teamentwicklung einzubauen. Also stärker die Leute ins Erleben, ins Handeln zu bringen, auch ihre Interaktionen zu erleben, anstatt nur darüber zu reden. Und jetzt muss man das aber in so einem Klinikkontext natürlich ein bisschen anders gestalten, gerade wenn es um die Integration von KI und anderen digitalen Tools geht. Womit habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Also welcher Vorgehensweise?
Vielleicht noch daran anschließend, wenn wir nochmal diesen Präsilienzbegriff nehmen, wir haben es ja, um jetzt mal bei dem Beispiel Klinik zu bleiben, mit einer hochregulierten Organisation zu tun, die sich ja in extremen Spannungsfeldern bewegt. Also zwischen Patientenversorgung einerseits und Kosteneffizienz auf der anderen Seite. Da könnte man jetzt noch weitere Beispiele anführen, Fachkräftemangel und so weiter. Das ist ja in der Vergangenheit, zumindest so unser Blick darauf, häufig nur durch, eine fast schon heroische Aufopferung der zum Beispiel Pflegekräfte oder Ärzte und Ärztinnen irgendwie zusammengehalten worden. Und das erodiert jetzt an allen Ecken und Enden. Und da jetzt gleichzeitig mit einem Ansatz reinzugehen, mehr sozusagen aktiv zu versuchen, während da gleichzeitig der Patient, die Patientin auf dem Operationstisch liegt, um das mal sinnbildlich zu verpacken, das erscheint uns immer wieder als sehr große Herausforderung.
Es ist eine riesige Herausforderung. Ich rede so gerne mit euch, weil der Begriff Praxisfeld natürlich ein derartig starker Zukunftsbegriff ist. Die Zukunft findet auf dem Praxisfeld statt. Ja, das ist die Aura, die Ära, in die wir uns hineinbewegen. Und darauf gibt es viele technische Möglichkeiten. Jetzt sind wir zufällig ja in meinem Home-Turf, weil ich bin ja Präsident der Optadata Zukunftsstiftung. Und wir analysieren ja seit 6, 5 Jahren die Gesundheitsfachberufe genau in ihrem Verhalten. Und wir machen ja auch solche Kurse. Ja, und die Frage war ja konkret. Pflegekräfte haben keine Zeit. Den kann ich jetzt keine 3-wöchigen Seminare anbieten, noch nicht mal 1,5 Tage. Also waren wir gezwungen, noch 4, 5 Stunden runter zu dampfen. Erstmal, was dann aber für ein Jahr oder zwei auch reichen muss. Und was wir gemacht haben, ist, wir wollten, dass aus dem Pflegebereich unterschiedliche Kulturen, unterschiedliche Alterssphären, auch unterschiedliche Hierarchieebenen, du hast eben heterarchisch muss man an die Sache rangehen, gemeinsam in einem Kurs, in einem 4-stündigen Kurs, ein Zukunftsthema lösen. Kein bekanntes, wir halluzinieren ein Thema, was wir vorher aber auch empathisch abfragen, ja, worüber, wo drückt euch der Schuh und so weiter. Und dann lösen wir ein Thema. Alle müssen mitmachen, alle müssen präsentieren. Niemand kann sich verstecken. Ja, am Ende ist der Team Spirit wichtig. Ich weiß nicht, wie viele hunderte Kurse wir gemacht haben. Ich kann wirklich sagen, immer ist was dabei rausgekommen. Und jetzt kommt's. Danach war aber meistens keine Zeit in den Institutionen, um das weiter zu vertiefen. Da wollten aber auch die Vorstände auf Krankenhäuser, wie auch immer, auch nicht weitermachen. Also weniger um des Geldes willen, ja, als das auch für Unruhe sorgt. Ja, also da kommen wir an eine andere Spektrallinie, warum Dinge so bleiben, wie sie sind. Und eins in dem Zusammenhang muss ich auch noch sagen, weil Tobias, du hast ja auch von Ärzten und so weiter gesprochen. Die Opferbereitschaft der Gesundheitsfachberufe ist systemrelevant und demokratierelevant. Es ist unfassbar, was diese Leute leisten. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund kaum planbarer Privatleben. Ich weiß nie ganz genau als Pflegerin und Pfleger, ob ich nicht einspringen muss. Das würden die meisten Menschen in unserer Bevölkerung niemals machen, diese Unsicherheit. Ja, zu einem Lohn, über den man diskutieren kann, der aber nie als der springende Punkt in all unseren tausenden Interviews herauskam, sondern immer die mangelnde Wertschätzung. Und dann gehen wir in den Alltag, ja, am Bett. Wer liegt da in dem Bett drin? Spricht er unsere Sprache? Ist er in welchem Alter? Sind die übergriffig? Thema Gewalt spielt eine unfassbare Rolle. Ja, wollte mal ein Verlag, wo ich ein Buch geschrieben habe, gar nicht, das Thema wollte er gar nicht bringen. Ja, ich hatte ein Kapitel geschrieben, das müssen wir rausnehmen. Also wir stoßen an all den Dingen, stoßen wir immer vor allen Dingen an Tabugrenzen. Und deshalb glaube ich, dass diese resiliente Selbstbeschränkung, die wir organisationell haben, ja, die führt tatsächlich zu einer tiefen Skepsis. Und die wird im Moment, da jeder seine Meinung äußern darf, was ja auch gut ist, ja, aber anstelle von Wahrheit oder Objektivität sind wir eine Quatschbude auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir bürokratische, verwaltungstechnische, in Deutschland landesspezifische Besonderheiten. Wir brauchen nur auf die Rettung zu gucken, Rettungsdienste. Jedes Bundesland hat eine eigene Verfassung. Jede Kommune hat eine eigene. Ja, wenn ich als Rettungssanitäter von Baden-Württemberg nach Bayern oder nach NRW gehe, muss ich eigentlich neue Grundlagen lernen. Was ist los? Und mit Zukunftspsychologie meinen wir nichts anderes, als diese Dinge zukunftsorientiert zu koordinieren.
Jetzt versuche ich mir ja vorzustellen, Zukunftsrealisierung, das ist jetzt sozusagen der Knackpunkt. Ne? Ihr habt, ich bleibe mal bei deinem Beispiel, einen 4- oder 5-Stunden-Kurs gemacht, wo Ideen entstehen, die Leute toll finden. Und jetzt sagst du, naja, jetzt wird es bei der Umsetzung dann manchmal ein bisschen dünn. Was sind so deine Erfahrungen? Wann gelingt das? Muss man jetzt die Umsetzung auf so Mikro-Settings runterbrechen? Muss man jetzt sagen, einmal in der Woche reden wir da eine Viertelstunde drüber? Oder wie aktiviert man jetzt die Organisation, dass man trotzdem nicht eine Quatschbude bleibt, wie du gerade sagst? Ja, man hat jetzt eine fantastische Idee entwickelt, zumindest denken die Mitarbeitenden das. Und wo bricht das dann gerade in so einem Klinikbetrieb, dass man nicht in die Umsetzung kommt? Was würdest du sagen? Oder wo ist es gelungen?
Also es scheitert immer an Sachzwängen, ja, an Statuten, an Regularien. Ja. Diese Regularien können überwunden werden, wenn ein starker Universitätschef da ist oder Chefin. Aber das kann man nicht einfach mal so fordern. Da ist der Gegenwind politisch, da ist man unfrei. Also lange Rede, kurzer Sinn, die Familienunternehmerinnen und Unternehmer in Deutschland haben da weit größere Möglichkeiten, als der Motor der Veränderung zu agieren, was sie auch tun. Ich habe eben darauf hingewiesen, dass materieller Erfolg, dynastischer Erfolg natürlich die Bereitschaft zum hohen Risiko extrem minimiert, außer in jüngeren Enkelgenerationen und so weiter. Und natürlich die neue Geheimwaffe, das Start-up. Ja. Also Leute, die von vornherein zielorientiert sind, die wollen was verändern. Ob es nun Uber war und ob es den Taxifahrern gefällt oder Airbnb, die plötzlich out of the box gedacht haben und neue Zusammenhänge erkannt haben. Ja. Und das ist, glaube ich, auch eine neue Organisationsform. auch eines der größten Medienhäuser der Welt, aus Deutschland kommen, ja, hat erkannt schon vor 2 Jahrzehnten, glaube ich, dass man diesen Koloss nicht ändern kann. Also hat man in Bezug auf neue Technologien Satelliten gebaut, ja, und so hat man das Ding von innen verändert. Und so arbeitet Google, die Plattformunternehmen.
Das, wenn man das jetzt wieder auf die Gesundheitswirtschaft überträgt, mir fällt ja immer Buzorg ein, ist so das Paradebeispiel, wie sich ein Pflegedienst verändert. Wenn ich jetzt eine Klinik verändern will, heißt das dann, ich muss die aufsplitten, ich muss anfangen, kleine Start-ups in der Klinik zu bilden, muss ich die, also was würde ich eigentlich tun? Oder gibt es Ausnahmeerscheinungen, wo sowas gelungen ist, so einen Betrieb zu reformieren? Oder kann man sagen, das ist nur im Ausland gelungen, weil die andere Regularien haben? Also was würde ich einem Klinikdirektor raten, der sagt, so kann es nicht weitergehen, wir sind in unseren Silos verhaftet, wir sind zu bürokratisch, wir sind irgendwie gefesselt durch die ganzen Vorschriften. Was müsste man dem sagen? Wo sind die Spielräume? Also
es gibt ja viele Kliniken, ja, da war auch die Universitätsklinik in Essen, aber auch Charité und andere, wo ja brillante Geister unterwegs sind, die diese Problematik schon lange erkannt haben, die aber in dem Rahmen sich teilweise befreien über diese Satelliten, auch thematisch. Das geht nicht anders. Aber in dem Moment, wo diese Satelliten dann auch erfolgreich werden, nicht nur in der Behandlung, sondern auch in der Zahl der Patienten, da ist der Punkt, wo sie dann auch übernehmen können. Ja. Also es geht natürlich um einen systematischen Umbau. Das haben wir aber schon so oft erlebt. Ja. Also vom Neandertaler als Menschen, ja, sind wir jetzt der Homo sapiens, ja, der geht gerade in eine neue Phase. Ja. Und du hast eben auch gefragt, was lohnt es sich zu bewahren? Ja, das ist natürlich diese einzigartige Empathiefähigkeit, die wir haben, die allerdings auch Katzen und Hunde haben und andere Tiere auf einem ganz anderen Niveau. Also das ist ein weites Feld. Also noch lange ist unsere Zeit nicht vorbei, aber wir müssen auch bei der Organisation, ich gebe dir noch ein Beispiel, es gibt die Diskussion seit vielen Jahren, wo stehen in Deutschland die Krankenhäuser? Haben wir zu viele? Ja, welches ist das Richtige? Kann ein kleiner Ort ein Landkrankenhaus haben und eine Stroke-Klinik, obwohl da nur ein paar Leute wohnen und so weiter. Es hat ja mit großem technischen Aufwand sozusagen Analysen gegeben, und das kann nur eine KI, wo leben welche Leute in welchem Alter in Deutschland oder in jedem anderen Land. Ja? Dann weiß man auch ungefähr, welche Krankheitsanfälligkeiten da sind. Alles berechenbar über Daten, die vorhanden sind. Ja? Und insofern kann man sehr gut technisch herausfinden, wo müssen in Deutschland die Universitätskliniken sein oder noch eine gebaut werden oder eine geschlossen werden. Welche Bereiche muss ein Landkrankenhaus zur Versorgung der Umgebung haben? Und das ändert sich dann auch mal vielleicht alle 5 Jahre oder nach der Generation. Und ich weiß von solchen Studien, ja, die eine objektive Lösung anbieten, die nicht ideologisch ist, nicht parteipolitisch etc. Ja, und die, soweit ich mich recht erinnere, da kam man dann dazu am Ende, dass jeder Deutsche innerhalb von 7 Kilometern oder 8 einen Zugriff auf ein kleines Krankenhaus hat, natürlich nicht auf eine Uniklinik. Ja. Da wurden sogar 20% geschlossen und das System war aber absolut durchdynamisiert. So, das ist jetzt ein Ergebnis. Jetzt haben wir so ein Ergebnis mit KI und Menschen, ja, weil das KI so. Und jetzt geht mal dieses Ergebnis in die politischen Parteien, in die verschiedenen Ministerpräsidentschaften mit unterschiedlichen Zielen, mit den Krankenkassen und so weiter. Ja, dann wird aus diesem Ziel, was relativ objektiv ist, aus dieser Umsetzung, stürzen sich ein Heer von Piranhas drauf, die aus partiellen Interessen diese Nummer auf alle Fälle verhindern. Und ich glaube, das ist ein anschauliches Beispiel für die Situation, in der wir sind. No big picture. Und deshalb fressen alle an ihren Interessenmodulationen. Und das ist beachtlich. Zur gleichen Zeit gibt es weltweit ein paar Leute, die berühmten Plattformökonomen, die zufällig auch alle Milliardäre geworden sind innerhalb von 10 Jahren, rein zufällig, ja, die scheißen auf Regularien, auch auf Rechtsanwälte, die ziehen ihre Nummer durch und nachher geben die den besten Kanzleien Mandate und viel Geld, um sich dieses Gewürm vom Leib zu halten. Das ist, so geht's gerade. Und da spielt auch die Politik, ja, die laufen ja nur noch hinterher. Ja. Also, und deshalb deute ich auch dieses Bild Trump und die ganzen Plattform-Tycoons ja ganz anders. Ja.
Ich meine, ich habe ja auch das Buch von Schumpeter im Schrank stehen, von Stichwort kreative Zerstörung. Also vielleicht ist ja der Instinkt vieler Menschen, es müsste mehr zerstört werden, gar nicht so falsch, auch wenn es natürlich auf der anderen Seite schockierend ist. Ist es ja so ein bisschen so ein Wunsch nach so einem Befreiungsschlag. Wir setzen ja als Organisationsberater eher auf eine organisationale oder auf eine auch evolutionäre, wollte ich eigentlich sagen, evolutionäre Weiterentwicklung. Gleichzeitig entsteht dieses Bild und dieses Gefühl von gefesselt sein. Und das ist natürlich fatal.
Aber du sagst so viele Dinge, die man direkt kommentieren kann, weil die super sind. Gefesselt sein. Wer gefesselt ist, möchte den Knoten durchtrennen. Ja, alle Gefesselten wollen den Knoten durchtrennen. Wenn dann einer kommt mit einer Kettensäge, ja, dann entspricht er ganz vielen unterbewussten Haltungen. Ja, und je weniger mein Mobilitätsraum ist, umso doller finde ich den. Weil ich die anderen, die mit dem alten System alle reich werden, ja, und die Mittelschicht immer mehr angreifen, habe ich bis hier stehen. Politische Parteien, die sich alle nur noch irgendwie da um sich selber drehen, ja, da kommt die Kettensäge super. Der Musk nimmt die Kettensäge natürlich direkt in die Hand vom Milley, ja, und sagt, okay, wunderbar. Wir sind Menschen, wir leben in Bildern und Imaginationen. Das bringt es auf den Punkt, da brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Ist das die Lösung? Natürlich nicht. Ist es eine Metapher für den richtigen Weg? Leider ja. Ich finde nur schon, seitdem ich lebe und Schumpeter kenne, den Begriff der kreativen Zerstörung halte ich für extrem paradox. Ja, wir wollen verändern, aber nicht zwingend zerstören. Dass das ein Effekt manchmal ist, und deshalb hast du das Wort gesagt, Evolution. Ja. Wir haben nur bei der Evolution jetzt das Problem, dass die sich technisch exponentiell verändert und wir nicht in der Lage sind, exponentiell zu lernen. Also auch da haben wir zwei Kurven, die auseinandergehen. Ja. Und das müssen wir lösen. Aber zuallererst mal psychisch und völlig banal und sehr menschlich, eigentlich durch eine ehrliche Kommunikation miteinander und durch eine gegenseitige Wertschätzung. Das klingt heroisch, ist aber eigentlich die menschliche Anlage. Das Gegenteil ist gerade der Fall. Selbst Deutschland zerlegt sich, auch wenn die tollen Soziologen, Kolleginnen immer wieder sagen, ja, die Zerrüttung ist gar nicht so schlimm. Die Zerrüttung in Bezug auf die Hoffnung für unser Land kann schlimmer nicht sein. Ja.
Was ist denn das Gegenbild zur Kettensäge? Du hast bei mir was getriggert, nämlich du schaffst ein Bild im Kopf, Und das wirkt auf viele Menschen befreiend. Ah ja, da kommt jetzt endlich mal einer mit einer Kettensäge. Jetzt haben wir ja, ich unterstelle einen Konsens, eher das Bild, naja, das wird auch nichts. Wir müssen uns eben gestaltend, evolutionär verändern. Das dauert mal ein bisschen länger, da muss man Geduld haben. Aber dann schafft man auch was. Was ist denn das Gegenbild, wo man sagt, ich weiß nicht, dein Spielraum auf dem Fußballfeld. Wir verändern etwas, wir setzen dann Pylon und dann merken wir auf einmal, oh, da ist ja ein ganz anderer Spielraum. Welches Bild könnte man in den Köpfen festsetzen, was so einen positiven Zug entwickelt, wo man sagt, hier ist viel mehr Spielraum, als ihr denkt. Ihr seid in der reichsten und wohlhabendsten Welt, die es jemals gab. Nutzt eure Spielräume und hört auf, sozusagen euch immer nur mit euren Fesseln zu beschäftigen, sondern guckt mal, ob die nicht viel lockerer sitzen, als ihr denkt. Das ist ja Schritt 1, das ist aber immer noch ein Negativbild. Ich möchte eigentlich in so ein Positivbild so, also in ein, weiß ich nicht, Ja, wenn ich anfange zu laufen, werden meine Beine stärker. Wenn ich anfange, mehr Gewichte zu heben, werden meine Arme stärker. Wenn ich, ja, also ich habe Spielräume, die ich nutzen könnte. Aber mir fehlt eine passende Metapher, die nicht so destruktiv ist wie die Kettensäge. Vielleicht können wir das jetzt auch nicht
Ja.
lösen, aber das ist so mein Ziel.
Doch, doch, wir sind ja nah dran, das habe ich jetzt, wir sind ja fast am Ende, aber das ist ja unvorhergesehen ein toller Punkt, an dem wir hier gerade sind. Das ist ja grandios. Aus meiner Sicht gibt es neuronal und emotional überhaupt keine Antwort im positiven Sinne auf die Kettensäge. Weil wir als Menschen so veran das Grauen und das Bedrohliche triggert uns tiefer und stärker als das Glück und das Schöne. Ja, das Schöne hat immer auch in gewisser Weise sozusagen mit einem Affekt zu tun, der ist kurzfristiger. Deshalb ist das Veilchen, der Friedenskranz, die Liebe, das Herz konkurrenzlos unterlegen gegenüber der Kettensäge. Wir müssen den Leuten das anders klar machen. Ja. Wo sind denn Phasen gewesen, die aus dem Nichts heraus Psyche verändert hat? Ja, es war die Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland, das berühmte Sommermärchen, wo Leute aus ihren Regularien, aus ihrer Verklemmtheit, aus ihrer Isolation herausgetreten sind und wirklich Gastgeber für die Welt waren. Das ist ja unfassbar, was da passiert ist. Das passiert im individuellen Leben übrigens sehr oft, weil die großen Befragungen von der Jutta Almendinger in der Zeit, die Vermächtnisstudien, besagen ja eindeutig andere Studien auch. Wenn man die Deutschen fragt über ihr eigenes Leben, dann sind ja 88% zufrieden mit dem Leben. Fragt man sie, wie sie sich gerade fühlen in Bezug aufs Land, auf Politik, dann sagen die, dass wir sind am Ende. Krieg, ja. Da ist ja schon die Diskrepanz, ist ja in allen Köpfen. Und deshalb ist die Kettensäge ist sozusagen der Kehraus, ja. Auf den Tisch hauen, ja. Das ist unsere eruptive Antwort, die uns auch psychisch kurz stillhalten lässt. Ja, wenn ich ein Hassobjekt habe, ja, oder eine drastische Lösung, so kann ich im Leben ja nicht machen. Das Pendant zur Kettensäge. Ja, das Einzige, was ich kenne, ist die Entscheidung. Man muss eine Entscheidung treffen. Wenn ich gemobbt werde, muss ich mich entscheiden. Wenn ich Probleme habe, muss ich entscheiden. Wenn ich mich verändern will, muss ich mich entscheiden. Wenn ich jetzt laufen gehen will, ob es regnet oder nicht, muss ich mich entscheiden. Wenn mich einer schief anguckt, muss ich mich entscheiden. Ja? Wenn ich mich weiterbilden muss, wenn ich am Ende merke, hier geht gar nichts mehr, muss ich mich entscheiden. Diese Entscheidungskompetenz, um die geht's, weil das wissen wir alle. Der erste Schritt ist die Hälfte der Miete. Aber das zu tun, gegen die innere Resilienz, gegen die Inner und das gilt natürlich im großen Maße für Organisationen. Es sind immer Leute, die der Entscheidung im Weg stehen. Ja. Und es sind immer auf allen Hierarchieebenen, sind es ja auch ganz andere gedankliche Spielräume, ja, in denen man über eine Entscheidung nachdenkt. Die meisten haben ja mit dem Unternehmen gar nichts zu tun, sondern logischerweise nur mit sich selbst. Ja. Habe ich andere Optionen, ja, oder fliege ich hier raus? Kann ich mein Häuschen abbezahlen? Kann ich das und so weiter? Ja. Also die Vermessung der Räume oder besser gesagt, einen klaren Katalog für Praxisfelder, ja, der würde uns allen sehr helfen. Aber auch sozusagen, wenn jeder für sich, jeder in jedem Alter, mit 90, mit 15, mal sagt, wo will ich eigentlich in 10 Jahren sein? Aber wie gesagt, radikal gesponnen, nicht weitergedacht. Ich kenne Leute, die haben das gemacht und dann haben die gesponnen, da kam was völlig anderes bei raus. Aber da sahst du in den Augen plötzlich etwas Glückliches, ja? Der Moment alleine daran zu denken.
So,
Ja.
Thomas, du, genau, wir sind ans Ende gekommen. Wir wissen, du musst weg. Das Ministerium ruft, wo du jetzt gefragt bist. Vielen, vielen Dank für diese ja, tolle Unterhaltung. Und ja, das Bild der Kettensäge, das beschäftigt mich noch weiter. Ich habe ein bisschen den Verdacht, dass die Radikalität der Kettensäge der muss eigentlich die Radikalität eines Konzeptes entgegengesetzt werden, was über 2000 Jahre alt ist. Du hast zwar gesagt, die Liebe ist vielleicht zu schwach, aber vielleicht ist ja die Bergpredigt, vielleicht ist ja die Liebe tatsächlich sogar die Antwort auf die Kettensäge. Vielleicht haben wir die Antwort schon und müssen sie nur mal wieder hervorkramen.
Ich gebe dir absolut recht. Wir wissen es ja alle, dass die Liebe die Antwort ist. Ja, aber die Liebe sozusagen unternehmerisch zu implementieren und die Liebe sozusagen mit künstlicher Intelligenz als Hauptauftrag für die Realisierung der Weiterentwicklung, ja, ist machbar. Ja, also wenn man da eine Mehrheit finden würde, jetzt kommt's damit. Man müsste damit auch Geld verdienen können.
Ja. Ja.
Und das ist wahrscheinlich die Quadratur des Kreises. Ja, super. Da war ja unvorhersehbar. Aber lass uns im Dialog bleiben. Sehr spannend, ja.
Sehr gerne.
Aber guck mal, aus der Zukunft lernen. Da steht auch, da könnt ihr vielleicht für eure Arbeit wirklich verwenden, weil da stehen auch so Kurselemente drin.
Ja, also ich habe auf jeden Fall einen Lektürestapel vor meinem geistigen Auge und das Dezemberbuch, das ist schon gekauft. Super, vielen Dank. Macht's gut.
Danke, Thomas. Alles Gute, ciao.
Es hat mir große Freude gemacht. Herzlichen Dank.
Für unsere Zuhörer gerne schreiben an team@praxisfeld.de und zum Nachdenken gibt's noch 5 Minuten Wupperrauschen am Ende. Vielen Dank und bis dahin.